beginnen mit der eigentlichen Vorlesung. Wir waren stehen geblieben im Beweis davon, dass wir C-Unendlich-Funktionen beliebig genau approximieren können durch lineare Splines, durch stückweise lineare Funktionen, und zwar durch spezielle stückweise lineare Funktionen, nämlich wir haben die interpolierende stückweise lineare Funktion genommen und haben für die gezeigt oder behauptet in dem Satz 3,6, dass die uns unsere Funktion mit einer gewissen Güte approximiert und diese Güte immer besser wird, wenn der Abstand zwischen zwei Gitterpunkten immer kleiner wird. Dahinter stand die Geschichte, dass wir bei finiten Elementen uns etwas suchen, also unsere Funktion approximieren durch eine stückweise lineare Funktion, unsere variationelle Formulierung statt auf dem Sobolev-Raum H1, auf diesem Raum der stückweise linearen Funktionen lösen, und dann das Zeher-Lemma uns sagte, dass die Lösung, die da rauskommt, dass die bis auf Konstanten so gut ist wie die Bestapproximation der H1-Funktion in diesem Raum der stückweise linearen Funktionen. Das heißt, wenn wir zeigen können, dass wir Funktionen beliebig genau durch stückweise lineare Funktionen approximieren können, dann ist insbesondere die Bestapproximation beliebig genau, und das würde bedeuten, dass unsere finiten Elemente-Verfahren konvergieren. Also Satz 3,6, der Beweis. Wir haben schon gezeigt, dass die Funktion Phi, also Phi war irgendeine C-Unendlich-Funktion auf einem eindimensionalen Intervall. Klein s war die sie interpolierende stückweise lineare Funktion, also Phi vielleicht sowas hier, der stückweise linear interpolierende Funktion. Dann sowas hier zu diesen vier Gitterknoten. Und wir haben gezeigt, Phi minus s ist in der L2-Norm auf dem Intervall AB. Das kriegen wir abgeschätzt, quadratisch hatten wir es abgeschätzt, durch 1/2 mal hn Quadrat. Hn war die größte dieser Gitterweite. Wir hatten gesagt, wir haben hier n Gitterpunkte genommen oder n plus 1 Gitterpunkte von j gleich 0 bis n, und hn war die größte Gitterweite, die hierbei auftauchte. Also 1/2 mal größte Gitterweite mal Differenz der Ableitung Phi' minus S' in der L2-Norm AB. Und was wir gerne abschätzen möchten eigentlich, ist diese Geschichte hier. Wir möchten gerne Phi minus S in der L2-Norm abschätzen. Wir möchten gerne Phi Strich minus S Strich in der L2-Norm abschätzen. Dann haben wir nämlich insgesamt eine Abschätzung für die H1-Norm von Phi minus S. Und das heißt uns also, wie gut können wir in der H1-Norm überhaupt Funktionen durch lineare Splines approximieren. Dann wissen wir, die Bestapproximation ist noch besser als die Approximation, die wir durch Interpolation erhalten haben. Also, das haben wir schon gezeigt. Dann gucken wir uns jetzt um diesen Term hier. Was ist mit Phi' minus S'? Was können wir über diesen Term zeigen? Dann Phi' minus S', also auch in der L2-Norm angeguckt, benutzen wir ähnliche Argumente, wie wir das davor mit Phi minus S gemacht haben. Also erstmal machen wir das Ganze zum Quadrat, damit die Ausdrücke leichter werden und wir keine Wurzel mit drin haben. Und dann ist diese Geschichte, wäre ja das Integral von A bis b über Phi Strich minus S Strich zum Quadrat. Und es bietet sich wieder an, das Integral zu zerhacken in die einzelnen Abschnitte, immer zwischen den Gitterpunkten, weil auf den Gitterpunkten wissen wir viel. Da wissen wir, dass S ist eine stückweise lineare Funktion, entsprechend ist der S' konstant. Wir wissen, dass das Phi von x gleich S von x ist in den Gitterpunkten, weil es ist der interpolierende lineare Spline. Also es bietet sich an, das Integral hier zu zerhacken und zu sagen, das Integral von a bis b ist gleich dem Integral über die Abschnitte xj minus 1 bis xj, j gleich 1 bis groß n. Nun, wir wissen was über S', dass es konstant ist auf den Abschnitten. Wir wissen, dass Phi von x und S von x in den Gitterpunkten übereinstimmen. Das heißt, hier bietet es sich an, partiell zu integrieren. Dann kriegen wir hier was mit der zweiten Ableitung von S. Die fällt weg auf den Gitterabschnitten. Und wir werden gleich sehen, die Randterme fallen weg. Also das macht die Sache leichter, wenn wir da partiell integrieren. Wir haben also die Summe j gleich 1 bis groß n, das Integral xj minus 1 bis xj. So, und jetzt haben wir an dieser Stelle hier, haben wir also diese Funktion hier mal sich selber stehen, und wenn wir da partiell integrieren, kriegen wir also die Stammfunktion der einen, das heißt Phi von x minus s von x mal Phi Strich minus s Strich in den Grenzen xj minus 1 bis xj raus. Phi von x minus s von x ist aber ein xj minus 1 gleich 0 und ein xj gleich 0. Dann, also hier nutzen wir, dass Phi von xj gleich s von xj ist. Das heißt, der Term, der hier auftaucht ohne das Integral bei der partiellen Integration, wo die Auswertungen mit drinstehen, der Stammfunktion Phi von x minus s von x, der ist sowieso einfach gleich 0, weil das s der interpolierende lineare Spline war. Das heißt, was hier rauskommt, ist einfach gleich minus Phi von x minus s von x mal Phi 2 Strich von x minus s 2 Strich von x. Das s 2 Strich von x, das ist einfach gleich 0, weil das s eine stückweise lineare Funktion war auf dem Abschnitt. Das heißt, s Strich ist konstant, s 2 Strich ist gleich 0. Und jetzt können wir das, was hier steht, weiter abschätzen. Lassen sich durch das Minus nicht verwirren. Wir wissen, der Ausdruck, der hier steht, ist positiv insgesamt, weil der Ausdruck stimmt überein mit diesem Ausdruck hier. Was hier steht, ist positiv, weil wir es nicht Negatives integriert haben. Also es muss dieser Ausdruck, der muss negativ sein und entsprechend mit dem Minus gleich positiv sein. Sie können sich auch Betragsstriche drumherum machen, wenn Sie möchten, und das Minus dafür weglassen. Ja, jetzt haben wir hier also stehen Phi von x minus s von x mal Phi 2 Strich von x, und das sieht ja schon ganz gut aus. In unserer Behauptung steckt ja Phi 2 Strich mit drin. Also es liegt nahe, dass irgendwo unsere Abschätzung dafür, wie gut diese Geschichte hier klappt, wie gut das S das Phi interpolieren kann, also dass hier das Phi und entsprechend das stückweise lineare, das S, das wird davon abhängen, wie groß die Krümmung ist von dem Phi. Denn wenn ich hier etwas einmalen wollte, was weiter weg ist, wenn ich das Phi jetzt irgendwie anders malen wollte, sodass das ganz, ganz furchtbar weit weg ist von der geraden Linie, da müsste ich das ganz, ganz furchtbar stark krümmen. Also es liegt nahe, dass in dieser Fehlerabschätzung die Krümmung von Phi eine Rolle spielt. Also an der Stelle schätzen wir das Ganze ab und nehmen Cauchy schwarz, ziehen also ziehen das hier mit rein, haben also j gleich 1 bis n Integral xj minus 1 xj Phi von x minus s von x dx mal das Integral Phi 2 Strich von x dx, jeweils quadriert und daraus die Wurzel. Haben wir die Wurzel noch dabei? Dann haben wir hier noch ein Quadrat. Schauen wir uns das Ganze an. Nee, haben wir nicht dabei. Also hier haben wir das Integral, die eine Funktion mal der anderen Funktion. Dementsprechend hätten wir an dieser Stelle hier, das machen wir andersrum. Ich hätte gerne am Ende die L2-Norm da stehen. Und es ist sinnvoller, erst das Integral wieder auf das ganze Intervall hochzubringen. Also was wir zuerst machen ist, wir schreiben uns das an dieser Stelle wieder als Integral über die ganze Menge AB, dann habe ich nachher die L2-Norm auf AB und habe da keine Sorgen mit irgendwelchen Summen von L2-Normen. Also wir haben das Integral über ganz AB, Phi von x minus s von x mal Phi 2 Strich von x dx mit einem Minus davor, aber wir wissen, es ist positiv. Und das, was hier steht, können wir jetzt abschätzen, ist kleiner gleich die L2-Norm von diesem Ausdruck mal die L2-Norm von diesem Ausdruck. Also wir sind kleiner gleich Phi minus S in der L2-Norm AB mal Phi 2 Strich in der L2-Norm AB. Und daraus folgt alles, was wir behauptet haben. Denn jetzt wissen wir, unser Phi minus S kriegen wir wiederum abgeschätzt durch diese Geschichte hier. Also Phi minus S ist kleiner gleich 1 halb H groß N Quadrat Phi Strich minus S Strich in der L2-Norm mal Phi 2 Strich in der L2-Norm. Und das bedeutet, wenn wir einmal Phi Strich minus S Strich in der L2-Norm wegkürzen, bleibt stehen Phi Strich minus S Strich in der L2-Norm ohne das Quadrat, ist dann eben entsprechend kleiner gleich Hn Quadrat halbe mal Phi 2 Strich. Das war die eine Behauptung, die wir hatten. H groß N Quadrat durch 2 Phi 2 Strich in der L2-Norm. Und dann wenden wir nochmal unsere erste Gleichung hier an, die wir letzte Woche gezeigt haben. Daraus folgt dann also, dass Phi minus S in der L2-Norm kleiner gleich ist. Ja, mit Quadrat wäre es, machen wir es erstmal mit Quadrat und wischen das gleich weg, also mit Quadrat wäre es kleiner gleich 1/2 hn Quadrat mal diesen Ausdruck hier, gibt also insgesamt hn hoch 4 Viertel mal Phi 2 Strich in der L2-Norm zum Quadrat. Stimmt das, wie ich das hier mache? Wir haben hier stehen, ein halb hn Quadrat mal dieses Ding hier zum Quadrat. An dieser Stelle hier haben wir Phi Strich minus S Strich. Da habe ich was vergessen. Hier haben wir Phi Strich minus S Strich. Hier hatte ich Phi minus S abgeschätzt ohne das Quadrat. Das heißt, an der Stelle habe ich nicht das Quadrat dabei, sondern an der Stelle habe ich 1 durch Wurzel 2 mal hn mal diesen Ausdruck hier mit Phi Strich minus S Strich. Entsprechend habe ich an dieser Stelle hier hn durch Wurzel 2 mal die zweite Ableitung von Phi. Das war, wenn Sie das nachschlagen, auch das, was wir in der Behauptung behauptet hatten, für Phi Strich minus S Strich als Konstante, hn durch Wurzel 2 mal die zweite Ableitung von Phi 2 Strich. Und jetzt haben wir hier Phi minus S zum Quadrat ist kleiner gleich 1/2 hn Quadrat mal dem, was hier steht zum Quadrat, und das, was hier steht zum Quadrat, wäre also auch nochmal hn Quadrat durch 2 mal Phi 2 Strich in der L2-Norm zum Quadrat. Und dann sehen Sie, daraus folgt auch die andere behauptete Ungleichung, also diese Geschichte hier ausmultipliziert und die Wurzel gezogen, gibt hn Quadrat halbe mal Phi 2 Strich in der L2-Norm. Also das bedeutet, wir wissen, wie gut sich H1-Funktionen approximieren lassen durch stückweise lineare Funktionen. Wir haben sogar eine ganz konstruktive Schranke dafür. Wir wissen, wenn wir denn eine C-Unendlich-Funktion haben, dann können wir so eine C-Unendlich-Funktion durch stückweise lineare Funktionen wunderbar approximieren. Und in der L2-Norm kriegen wir das Ganze so gut approximiert, dass es in der L2-Norm wie hn² gegen 0 geht, wenn wir die größte Gitterweite gegen 0 treiben. Und in der Ableitungsnorm geht es entsprechend so schnell wie hn gegen 0, wenn wir das hn gegen 0 treiben. Ja, und damit folgt insbesondere schon, dass unser Verfahren konvergiert. Also erinnern Sie sich wieder zurück, wir haben viel gearbeitet mit der Distributionentheorie, der Sobolev-Raumtheorie, den variationellen Formulierungen, um unsere partielle Differentialgleichung erstmal in so eine variationelle Form zu bringen. Und ab dem Moment wurde das Leben einfach für uns. In der variationellen Formulierung hatten wir Lax-Milgram, der uns die eindeutige Lösbarkeit gegeben hat. Wir hatten die irgendwo naheliegende Diskretisierung. Wir lösen unsere variationelle Formulierung nicht auf dem Hilbertraum, sondern auf dem endlich-dimensionalen Unterraum, zum Beispiel auf diesem Raum der stückweise linearen Funktionen. Und wenn man mit diesem endlich-dimensionalen Unterraum den unendlich-dimensionalen Sobolev-Raum gut approximieren kann, dann konvergiert das Ganze nach dem C-Lemma. Wir können C-Unendlich-Funktionen gut approximieren. C-Unendlich-Funktionen können H1-Funktionen gut approximieren. Da hatten wir ohne Beweis die Dichtheit in dem Teil über die Sobolev-Räume zumindest behauptet gehabt in der Vorlesung. Das heißt, insgesamt können wir jetzt auch mit stückweise linearen Funktionen Sobolev-Funktionen gut approximieren. Und das bedeutet, unser Verfahren konvergiert. Und wir haben einen Konvergenzbeweis. Folgerung 3.7, schreiben wir das noch auf. Für jedes U in H1 AB gilt, dass das Infimum, der Term, der auftaucht im C-Lemma U minus V über alle V aus V groß N in der H1-Norm, dieses Infimum geht gegen 0 für Hn gegen 0 mit der Notation, die wir letzte Woche eingeführt hatten, also V groß N, war der Raum der Linie der stückweise linearen Funktionen über einem Gitter mit N plus 1 Punkten. Hn war die größte Gitterweite, die da drin vorkam. Also wenn wir diese Räume Vn nehmen als Ansatzräume für unser Galerkin-Verfahren, wenn wir Vn nehmen, um unsere variationelle Formulierung auf diesem Raum Vn zu lösen, statt auf dem Sobolev-Raum, dann ist das Infimum, also umso größer wir das Groß N wählen, also wenn in dem Sinne, dass die größte Gitterweite gegen 0 geht, dann können wir mit diesen Funktionen, können wir Sobolev-Funktionen immer besser approximieren. Das folgt aus dem eben bewiesenen Satz zusammen mit der Tatsache, dass C-Unendlich-Funktionen dicht in H1 liegen. Also Beweis, angenommen wir haben irgendein U in H1, zum Beispiel die wahre Lösung unserer partiellen Differentialgleichung. Und angenommen wir haben irgendein Epsilon größer 0. Wir hätten jetzt zeigen, wenn wir unser n groß genug wählen, dann kriegen wir unser Infimum, was hier steht, kleiner als dieses Epsilon. Dann hatten wir behauptet ohne Beweis in Satz 224, und ich hatte Sie auf den Evans wahrscheinlich verwiesen gehabt, das Buch von Evans über Partial Differential Equations, wo Sie den Beweis finden können, dass C-Unendlich-Funktionen dicht liegen in H1. Das heißt, nach Satz 224 wissen wir, es existiert eine C-Unendlich-Funktion Phi, C-Unendlich bis über die Grenzen hinaus. Das hatten wir immer so notiert, dass wir sagen, C-Unendlich von einem abgeschlossenen Intervall bedeutet, wir haben eine C-Unendlich-Funktion auf ganz R und die dann eingeschränkt auf dieses Intervall AB. Also diese Funktion hier hätte auch noch eine C-Unendlich-Fortsetzung auf ganz R, die unser Phi beliebig genau approximiert, insbesondere so gut approximiert, ich schreibe jetzt immer H1 statt H1 auf dem offenen Intervall, insbesondere unser U approximiert bis auf Epsilon halbe. Nun, und wir wissen, wir haben gerade gezeigt, das Infimum V aus Vn U minus V in der H1-Norm, da könnten wir dieses Phi mit einschieben, das wäre also kleiner gleich U minus Phi in der H1-Norm plus, machen wir es erstmal so, also erstmal wäre das kleiner gleich, wir haben hier das Infimum über alle V in Vn. In diesem Raum Vn ist insbesondere auch das S drin, was dieses Phi hier linear interpoliert. Also wir haben zu U dieses Phi und zu diesem Phi finden wir den interpolierenden linearen Spline. Der liegt drin in dem Raum Vn, das heißt, das Infimum ist weniger, als wenn ich ein spezielles Element daraus nehme. Das ist ja die untere Schranke, die ist kleiner als alles, was ich da nehmen könnte für das V. Insbesondere könnte ich für das V das S nehmen, was, also wobei S der Phi interpolierende lineare Spline ist. Das Ding, was wir hier links auf der Tafel haben. Ja, an der Stelle könnte ich dann mit Dreiecksungleichung einschieben, das ist kleiner gleich U minus Phi in der H1-Norm plus Phi minus S in der H1-Norm. Nun, und wir wissen, dass Phi war so gewählt, dass der vordere Ausdruck hier kleiner gleich Epsilon halbe ist. Und wir haben gerade gezeigt, was hier hinten steht, Phi minus S ist kleiner gleich in der H1-Norm, es ist kleiner gleich H groß N mal Phi 2 Strich in der L2-Norm. Das folgt gerade, wenn Sie sich klar machen, dass die H1-Norm, das wäre ja gerade die Summe aus dieser Norm hier zum Quadrat oder H1-Norm zum Quadrat ist diese Summe hier zum Quadrat plus jene Summe hier zum Quadrat, dann haben Sie also sowas wie hn hoch 4 Viertel plus hn Quadrat halbe mal Phi 2 Strich. Wenn das hn klein genug ist, kleiner als 1, ist das hn hoch 4 kleiner als hn Quadrat. Das heißt, Sie können beides abschätzen durch hn Quadrat halbe, also insgesamt abschätzen durch hn Quadrat mal Phi 2 Strich in der L2-Norm zum Quadrat und ohne das Quadrat sind Sie dann eben entsprechend kleiner gleich hn mal die L2-Norm von Phi 2 Strich. Naja, und das bedeutet, wenn Sie das hn, wenn Sie das n nur groß genug wählen, dann ist das hn nur, also wenn Sie das hn und andersrum das n nicht nur groß genug wählen, wenn Sie das hn klein genug wählen, also die größte Gitterweite, die Sie da haben in Ihrem Gitter, wenn die gegen 0 konvergiert, ist das, was hier steht, irgendwann kleiner als Epsilon halbe. Und das heißt, der Ausdruck insgesamt kleiner gleich Epsilon, also das hier gilt, wobei S der phi interpolierende lineare Spline ist, falls klein h groß n klein genug ist. Und das heißt also, wir kommen an H1-Funktionen beliebig genau dran mit stückweise linearen Funktionen. Alles, was wir machen müssen, ist, wir kommen beliebig genau dran mit C-Unendlich-Funktionen, an die kommen wir beliebig genau dran mit stückweise linearen Funktionen, also kommen wir insgesamt mit stückweise linearen Funktionen beliebig genau dran an H1-Funktionen. Das Ganze, was wir hier gemacht haben, gilt natürlich auch für H01. Also das ist eine sehr einfache Geschichte. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wären in H01, dann heißt das also anschaulich gesehen, Ihre Randauswertungen sind gleich 0. Das heißt, alles, was Sie machen müssten, ist bei dem stückweise linearen Spline eben auch links mit einer 0 beginnen und rechts mit einer 0 beginnen. Also wenn Sie eine Funktion haben, die hier, wenn wir sagen, hier ist irgendwie unser Intervall A, B und wir haben eine H01-Funktion, wir haben gesehen, die können wir immer approximieren durch eine C0-Unendlich-Funktion. Das heißt, wir haben hier vielleicht sowas hier, dann ist also alles, was Sie machen müssen, wie ein stückweise linearen Spline, auch im linken und rechten Randpunkt mit 0 beginnen und enden zu lassen. Und dann kriegen Sie natürlich ein komplett analoges Resultat raus, dafür, dass wir entsprechend auch jede H01-Funktion approximieren können durch einen stückweise linearen Spline, der links und rechts Nullwerte hat. Also Bemerkung 3.8. Starten wir wieder so rum, wie wir das hier in dem Satz auch gemacht haben. Angenommen, wir haben eine C0-Unendlich-Funktion, also eine Funktion, die habe ich eigentlich schlecht bemalt da. Wenn das das Phi sein soll, die C0-Unendlich-Funktion, dann ist die ein Stück weit noch ganz 0. Die hat ja ihren kompakten Träger, eine abgeschlossene Menge in dem offenen Menge AB. Das heißt, die ist tatsächlich schon, das Phi ist tatsächlich schon verschwunden, bevor es die Intervallgrenzen erreicht hat. Also für Phi in C0 unendlich AB wenn wir darauf den gerade zu Ende gezeigten Satz anwenden, dann ist der entsprechende interpolierende lineare Spline, der interpoliert ja das Phi in Groß A und Groß B links und rechts. Das heißt, insbesondere ist der links gleich 0 und rechts gleich 0. Also für Phi in C0 unendlich AB liegt der interpolierendes lineares Spline klein s in dem Raum Vn oben 0, hatten wir das letzte Woche genannt, also den Raum der stückweise linearen Funktionen, die an den Randwerten 0 sind. Für den gilt natürlich das Gleiche, also insbesondere folgt damit aus dem Satz, den wir gerade gezeigt haben, dass wir solche Funktionen hier beliebig genau durch solche Funktionen approximieren können. Also insbesondere folgt aus, das war Satz 3.6, jedes Phi in C0 unendlich AB lässt sich beliebig genauer mit demselben Fehlerterm, den wir hier hatten, nämlich Hn Norm Phi 2' durch S in C0 unendlich approximieren. Und wir hatten gezeigt, oder behauptet, auch das hatten wir nicht bewiesen, sondern auf den Adams verwiesen, dass C0 unendlich AB, dass das in H01 AB dicht liegt. Und damit folgt also mit demselben Argument wie in Folgerung 3.7, dass wenn Sie sich angucken, das Infimum aller V in Vn oben 0, U minus V in der H1-Norm, dann konvergiert auch das gegen 0, falls Hn gegen 0 geht. Das heißt, H1-Funktionen lassen sich beliebig genau approximieren durch stückweise lineare Funktionen, wo Sie den linken und den rechten Randpunkt frei haben. Und H01-Funktionen lassen sich beliebig genau approximieren durch Funktionen, wo Sie durch stückweise lineare Funktionen, wo Sie den linken und den rechten Randpunkt auf 0 runtersetzen. Also beides können Sie sehr, sehr einfach implementieren. Das, was Sie naiv gemacht hätten, wenn Sie gesagt hätten, ich brauche jetzt noch irgendwie Nullrandwerte, dann setze ich nämlich eben Nullrandwerte von meiner stückweise linearen Funktion. Genau das hätte auch funktioniert. Und damit haben wir insgesamt, das möchte ich vor der Pause noch zusammenfassen, damit haben wir also insgesamt Konvergenz gezeigt, Bemerkung 3.9. Unsere Folgerung 3.7 und Bemerkung 3.8 zeigen, die Methode der eindimensionalen linearen finiten Elemente konvergiert bezüglich der H1-Norm. Das heißt, das, wo wir bei den finiten Differenzen so viel drum kämpfen mussten und was wir nur in Spezialfällen zeigen könnten, das kriegen wir auch hier wieder mehr oder weniger geschenkt. Dadurch, dass wir unsere schöne variationelle Theorie haben, ist alles, was wir zeigen müssen für die Konvergenz, ist, dass wir unsere Funktionen beliebig, dass wir alle H1-Funktionen beliebig genau approximieren können. Das heißt, die Frage, ob unsere Lösungen konvergieren, das ist ein reines approximationstheoretisches Problem geworden. Können wir in dem Raum, in dem diskreten Raum, in dem wir unsere approximative Lösung suchen, kommen wir mit diesem diskreten Raum beliebig genau dran an den kontinuierlichen und endlich dimensionalen Raum. Wenn wir das tun, ist sichergestellt durch diese Idee der Bestapproximation, letztlich steckt eine Art Orthogonalprojektion dahinter, ist sichergestellt, dann konvergieren wir auch wirklich gegen die Lösung. Also was hiermit gemeint ist, nehmen wir das vielleicht auch nochmal kurz aus. Das heißt, ist klein u in H1 die Lösung von AUV gleich, wir hatten das immer B genannt, von BUV gleich klein LV für alle V in H1. Und U groß N in V groß N, das, was wir mit dem Computer berechnen können, nämlich die Lösung von BUN V gleich L von V für alle V in V groß N. Also das hier hatten wir gesehen, ist äquivalent zur partiellen Differentialgleichung. Das hier heißt, U löst die partielle Differentialgleichung, die uns interessiert. Das ist das, was wir im Computer berechnen können. Wir hatten gesehen, das führt einfach auf ein lineares Gleichungssystem, haben Sie auf dem Übungsblatt ausgerechnet. Das heißt, das können Sie lösen durch Lösen eines linearen Gleichungssystems. Dann haben wir jetzt gezeigt, dann gilt U groß N konvergiert gegen U bezüglich der H1-Norm, also das heißt UN minus U in der H1-Norm konvergiert gegen 0, falls wir diese Räume hier so wählen, dass die größte Gitterweite gegen 0 konvergiert, für HN gegen 0. Ja, man kann sich fragen, ob sogar noch ein bisschen mehr gilt. Also an der Stelle ist erstmal nur, also haben wir Konvergenz sichergestellt. Es ist natürlich schön zu wissen, wie schnell konvergiert es dann. Und irgendwie sehen die Argumente, die wir verwendet haben, die sehen ja so aus, als könnte man auch was über die Geschwindigkeit sagen. Denn wir wissen ja, nicht nur, dass unsere interpolierenden linearen Funktionen, dass die gegen das Phi konvergieren, sondern wir wissen ja auch, wie schnell die dagegen konvergieren. In der H1-Norm ja gerade, ich schiebe das hier noch mit rein, das, was wir vorhin schon verwendet hatten, Phi minus S in der H1-Norm war dann ja gerade kleiner gleich Hn in der Phi2-L2-Norm. Das heißt, das schreit ja danach, dass unsere Konvergenzgeschwindigkeit vielleicht auch gerade h groß klein h groß n ist. Denn so gut sind ja unsere interpolierenden Splines. Und wenn unsere finite Elemente-Lösungen, wenn die das so gut approximieren, wie man eben Funktionen approximieren kann bis auf Konstanten, dann sollten die das also bis auf Konstanten auch so gut machen wie das klein h groß n. Und das Argument klappt fast. Das klappt nicht ganz, denn wenn Sie sich das überlegen, was wir hier benutzt haben, war, wenn wir irgendeine h1-Funktion haben, dann müssen wir diese H1-Funktion erstmal approximieren durch eine C-Unendlich-Funktion. Oder anschaulich, oder noch ganz anschaulich gesagt, wenn Sie sich vorstellen, das Phi wäre nur eine H1-Funktion, dann wäre anschaulich gesprochen, könnte dieses Phi 2', das könnte beliebig groß sein. Das heißt, für beliebige H1-Funktionen kriegen Sie keine Abschätzung der Konvergenzgeschwindigkeit raus. Für beliebige H1-Funktionen ist nicht klar, wie schnell Ihr finite Elemente-Verfahren konvergiert. Wenn aber die H1-Funktion, wenn aber Ihre wahre Lösung C-Unendlich wäre, dann müssten Sie diesen Zwischenschritt hier gar nicht machen. Wenn Ihre wahre Lösung C unendlich wäre, dann könnten Sie direkt im C-Lemma diese Geschichte benutzen. Also wenn das U eine C unendlich Funktion ist, wissen Sie, U minus S ist kleiner gleich diesem Ausdruck. Das ist genau das, was Sie im C-Lemma brauchen. Also gilt sogar klein u ist in C unendlich. Dann folgt mit genau denselben Argumenten, nämlich einfach C-Lemma und eingesetzt, wie gut unser linear interpolierender Spline ist. Dann hätten wir, dass un minus u kleiner gleich ist irgendwelche Konstanten mal hn Norm u2'. Und die Konstanten kennen wir sogar auch. Wie hatten wir die genannt? Das war nämlich gerade die Koerzivitätskonstante und die Stetigkeitskonstante, die da in unserem CLMA aufgetaucht ist. Und die hatten wir genannt, wahrscheinlich Beta und Groß C, genau, also Groß C durch Beta. Das heißt, wir kennen sogar die Geschwindigkeit, mit der wir konvergieren. Und jetzt kann man sich überlegen, das gilt nicht nur, also das gilt nicht für alle H1-Funktionen, aber es gilt zumindest noch für alle die, wo dieser Ausdruck hier hinten noch Sinn macht. Also man kann sich das Ganze, man kann das Ganze etwas ordentlicher durchgehen und kann da entweder durch stetige Fortsetzung oder indem man diesen interpolierenden, diese Fehlerabschätzung für die stückweisen linearen Splines, indem man die gleich für etwas allgemeinere Funktionen zeigt, sie können zeigen, dass diese Geschichte hier auch für H2-Funktionen schon gilt. Also man kann zeigen, dass Stern schon für klein u in H2 gilt. Und H2, wir haben ihn definiert in der Vorlesung, aber ansonsten nie benutzt. H2 ist entsprechend der Raum von L2-Funktionen, wo die Ableitung noch in L2 ist und die zweite Ableitung auch noch in L2 ist. Das heißt, sobald Ihre Lösung von der Differentialgleichung, sobald die ein bisschen mehr Regularität hat, zum Beispiel, weil die eben klassisch zweimal stetig differenzierbar ist oder klassisch unendlich oft differenzierbar ist, dann haben Sie auch wirklich eine Geschwindigkeitsabschätzung für Ihre finiten Elemente. Dann konvergieren Ihre finite Elemente-Lösung, die konvergiert im Wesentlichen mit der linear, mit der Gitterweite, die Sie verwenden. Umso kleiner Sie Ihre größte Gitterweite wählen, umso besser. Wenn Sie Ihre größte Gitterweite halbieren, also wenn Sie doppelt so viele Punkte nehmen, dann halbiert sich asymptotisch gesehen der Fehler, den Sie machen bei der Methode. Und alles, was wir hier gemacht haben, gilt natürlich genauso mit H01 und VN0 und entsprechend linker und rechter Randpunkt an gleich 0. Ganz kleinen Moment, also analoges gilt für H01. Wenn wir das Neumann-Problem hatten, führt uns das auf so ein Problem. Die Dirichlet-Probleme führten uns auf die analogen Probleme mit H01. Sie hatten noch eine Frage?
Ja, wenn ich jetzt wirklich einen Fehler abschätzen will, müsste ich dann quasi wieder mein UN in die Norm einsetzen? Also als Approximation für U' quasi? Oder?
Ja, das ist ein großes Problem. Genau, also diese Konstante hier kriegen Sie damit im Normalfall nicht explizit raus. Denn hier steht drin U2', das heißt, das ist Ihre unbekannte Lösung. Was Sie damit immer haben, ist eine asymptotische Fehlerabschätzung. Also das C und das Beta, das ist noch durchaus realistisch, dass Sie das hinkriegen. Also da steckt irgendwo das Supremum der Koeffizienten drin und das Infimum der Koeffizienten. Also wenn Sie Ihre Materialparameter kennen, dann kennen Sie das C und das Beta. Das HM kennen Sie sowieso, aber das U2' kennen Sie natürlich nicht. Also die von der Warenlösung kennen Sie die Krümmung nicht. Wenn Sie die doch kennen, wenn Sie eine Schranke kennen für die Krümmung der Warenlösung aus irgendwelchen anderen Gründen, dann können Sie an der Stelle auch sagen, ich kenne auf die Art und Weise den Fehler, aber ansonsten ist damit erstmal ist es keine explizit bekannte Fehlerkonstante. Das heißt, ganz rigoros müssen Sie sagen, ich kenne erstmal nur die Geschwindigkeit. Ich kann erstmal nur bis auf eine Konstante sagen, für viele Dinge reicht das schon. Ansonsten könnten Sie natürlich sagen, Sie können probieren, auf die Art und Weise das abzuschätzen. Sie nehmen sich Ihre bisher berechnete Lösung, nehmen davon die zweite Ableitung, müssten sich überlegen, was Sie da nehmen. Bei stückweise linearen Funktionen haben Sie ein Problem damit, was Sie sagen, was da die zweite Ableitung ist. Das könnten Sie aber probieren, auf die Art und Weise könnten Sie sich dem probieren zu nähern. Und wir machen aufs nächste Übungsblatt, machen wir noch einen sogenannten residualen Fehlerschätzer, wo Sie auch eine Möglichkeit haben, zumindest abzuschätzen, wie groß der Fehler ist, den Sie gerade haben. Aber Fehlerabschätzungen sind dann so ein ganz großes Thema in der Forschung an finiten Elementen insgesamt in der Numerik. Und es gibt immer die große Frage, also Fehlerabschätzungen bis auf Konstanten ist typischerweise was man für die meisten Verfahren in der Hand hat. Fehlerabschätzungen, wo man wirklich die Konstanten so richtig in der Hand hat, also wo man wirklich sagen kann, ich muss für einen Fehler von einem absoluten Fehler von 1% muss ich 700 Gitterpunkte wählen. Das sind ganz wenige spezielle Fälle. Also das ist wirklich ein Bereich, wo man für viel, viel weniger Probleme hat man explizite Fehlerabschätzung, als man wirklich gerne hätte. Ja, dann machen wir weiter mit den zweidimensionalen linearen finiten Elementen. Da sind Sie schon die ganze Zeit in den Übungen, haben wir Sie darauf schon vorbereitet. Was machen wir, wenn wir elliptische Differentialgleichungen lösen wollen auf höheren dimensionalen Gebieten, sagen wir zum Beispiel auf zweidimensionalen Gebieten, dann können wir natürlich genau die gleichen Ideen wieder verwenden. Also die Theorie, die wir gemacht haben, die war ja komplett dimensionsunabhängig. Wir haben irgendwelche Funktionenräume, Wirbelfunktionen auf irgendwelchen höherdimensionalen Gebieten und die konnten wir natürlich entsprechend probieren, durch andere endlich dimensionale Unterräume zu approximieren. Und das erstmal prominenteste Beispiel sind die zweidimensionalen linearen finiten Elemente. Wir könnten nämlich probieren, auch dazu sagen, nun, wir hatten ja großen Erfolg damit, im eindimensionalen Sobolev-Funktionen durch stückweise lineare Funktionen zu approximieren. Also was machen wir im zweidimensionalen? Approximieren wir eben im zweidimensionalen unsere Funktionen durch stückweise lineare Funktionen. Dann ist die Frage, was ist da ein gutes Stück? Ein gutes Stück im eindimensionalen ist offensichtlich ein kleines Teilintervall. Da haben wir durch linken und rechten Randwert ist gerade eine lineare Funktion eindeutig festgelegt. Wie ist es im dreidimensionalen, also im zweidimensionalen, Entschuldigung, wenn Sie ein zweidimensionales Grundgebiet haben, können Sie sich die Funktion entsprechend als so eine Ebene im, oder als so ein Gebirge im dreidimensionalen Raum vorstellen. Eine lineare Funktion vom zweidimensionalen ins eindimensionalen wäre eine Funktion, die Sie immer schreiben können als a plus bx plus cy. Da sind also drei Parameter drin. Das schreit danach, dass diese lineare Funktion durch drei Werte eindeutig festgelegt ist. Und das kennen Sie auch eine schiefe Ebene im Raum, die ist durch drei Punkte eindeutig festgelegt. Dementsprechend, wenn wir aus so einem Stuhl, wenn wir das vierte Stuhlbein absägen würden, dann wird der Stuhl immer noch da stehen. Die Stuhlebene wäre immer noch festgelegt durch die drei verbleibenden Beine. Es gibt Hocker mit drei Beinen, aber ein Hocker mit zwei Beinen, mit zwei schmalen Beinen, den gibt es nicht, weil der wird umkippen, weil durch zwei Punkte ist eine Ebene nicht festgelegt. Entsprechend bräuchten Sie drei Punkte, um das festzulegen. Also die natürliche Erweiterung von unseren eindimensionalen linearen finiten Elementen, wo wir sagen, wir haben hier zwei Punkte und dann könnten wir sagen, in den zwei Punkten interpolieren wir die Funktion durch eine lineare Funktion. Das würde entsprechend im mehrdimensionalen so aussehen. Ich probiere das mal anzudeuten. Angenommen, Sie hätten hier irgendwo eine Ebene im mehrdimensionalen Raum und dann könnten Sie, wenn Sie sich drei Punkte raussuchen würden, könnten Sie durch diese drei Punkte könnten Sie eine Ebene legen, könnten also entsprechend sagen, Sie haben hier durch diese drei Punkte eine lineare Approximation. Und wenn Sie die verwenden, gerade auf dem Dreieck, was durch die drei Punkte aufgespannt wird, dann wäre das also entsprechend eine natürliche Approximation, eine natürliche stückweise lineare Approximation. Und genau das bereiten wir auf den Übungsaufgaben schon die ganze Zeit vor. Und Sie haben, das ist ja letzte Woche schon rausgekommen, das Übungsblatt, was Sie dann nach den Ferien im neuen Jahr abgeben werden. Da haben Sie auch schon die erste weihnachtliche Aufgabe dazu drauf, auf die Art und Weise das Galerkin-Verfahren dann anzuwenden. Also naheliegend wäre es zu sagen, wir wenden dieselbe Idee im Mehrdimensionalen und Definition 3.10. Was wir dafür machen, ist das, was wir auf den Übungsaufgaben vorbereitet haben. Wir zerlegen uns dafür unser Grundgebiet Omega. Das zerlegen wir uns ja vorher das Intervall in kleine Abschnitte und jetzt eben das zweidimensionale Gebiet in viele, viele Dreiecke. Und dann wird's Dreieck und dann wird das Ganze manchmal besser funktionieren und manchmal schlechter funktionieren. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben hier ein Gebiet und zerlegen das vielleicht zumindest approximativ in Dreiecke, dann sind die Triangulierungen, die Sie bisher hatten, die sahen vielleicht so aus. Und wie die Triangulierung nicht, und zumindest anschaulich würden wir erwarten, dann klappt das mit diesen stückweise linearen Ansatzfunktionen wahrscheinlich ganz gut. Denn auf jedem Dreieck, das Sie hier haben, könnten Sie jetzt sagen, wir nehmen diejenige lineare Funktion, die übereinstimmt mit einer anderen Funktion in diesen drei Punkten hier. Und dann ist also durch die Werte in diesen drei Punkten hier ist die stückweise lineare Funktion auf diesem Dreieck festgelegt. Und das passt irgendwie gut zu den anderen Dreiecken. Was wahrscheinlich nicht gut passen wird, ist, wenn wir das Ganze so machen, ist etwas größer. Und jetzt nehmen wir uns das hier als Triangulierung. Was ist da der Unterschied dahinter? Nun, wenn Sie diese Geschichte hier nehmen als Lineari, als Triangulierung, dann haben Sie jeder Knoten, jede Ecke von Dreiecken ist auch Ecke, nur Ecke von anderen Dreiecken. Hier haben Sie die Geschichte, dass Sie hier einen Knoten haben, der ist für ein paar Dreiecken ist der eine Ecke, für ein anderes Dreieck liegt er aber in der Mitte von der Kante und ist keine Ecke. Entsprechend, wenn Sie die stückweise lineare Interpolierende dazu ausstellen würden, also stellen Sie sich eine C-Unendlich-Funktion vor, die auf diesem Gebiet definiert ist und dann können Sie hier wunderbar in diesen Punkten die Funktion auswerten, auf den Dreiecken die stückweise lineare Approximation wählen und diese stückweise lineare Approximation wird insgesamt stetig sein, denn entlang dieser Kante ist das ja eindeutig festgelegt, es ist linear, sowohl von diesem Dreieck aus als auch von diesem Dreieck aus und damit eindeutig festgelegt durch diese beiden Werte hier. hier wäre auf diesem Dreieck die Funktion linear zwischen diesem Punkt und diesem Punkt hier. Auf der anderen Seite wäre aber auf diesem Dreieck hier die Funktion linear zwischen diesem Punkt und dem Mittelpunkt und auf diesem Dreieck hier die Funktion linear zwischen diesem Punkt und diesem Punkt hier. Das heißt, Sie könnten hier eine Unstetigkeit haben. Der Wert der Funktion auf diesem Dreieck und auf diesen beiden Dreiecken hier, der könnte sich unterscheiden. Und diese hängenden Knoten, so nennt man die, dass die verboten sein sollen, das nennt man den Begriff der sogenannten regulären Triangulierung. Also angenommen, wir haben eine Menge von Dreiecken. Die Dreiecke sind selber schon Mengen, also nennen wir das eine Familie. Geschwung t gleich t1 bis tn von in unserer Vorlesung immer offenen Dreiecken tj. Die nennen wir reguläre Triangulierung. Eines Gebietes Omega Teilmenge R2, falls gilt das Folgende. Nun, erstmal sollen die Dreiecke paarweise disjunkt sein, also die sind offen, das heißt, der Rand ist noch nicht mit dabei, Ti geschnitten Tj ist einfach gleich leer für I ungleich J, die Dreiecke sollen sich nicht überlappen. Nun, die Dreiecke sollen insgesamt das Gebiet Omega sein, also die Vereinigung aller Dreiecke, j gleich 1 bis n, jetzt mit ihren Rändern, also Vereinigung tj quer, das soll sein das ganze Gebiet Omega quer. Heißt also insbesondere, was ich hier gemalt habe, es sind noch keine regulären Triangulierungen. Reguläre Triangulierungen sind es erst dann, wenn mein Rand auch wirklich mit den Rändern der Dreiecke perfekt übereinstimmt. Wir haben hier, das können Sie sich überlegen, man kann sowas Ähnliches auch machen durch Approximationen von Gebieten mit Dreiecken, aber für diese Vorlesung belassen wir es dabei nebenan, dass das Omega so ist, dass es gerade Ränder hat, sodass wir da wirklich die Dreiecke exakt das Gebiet ergeben. Und Teil C verhindert jetzt eben diese hängenden Knoten. Wir fordern nämlich in Teil C, dass wenn wir zwei Dreiecke schneiden inklusive Rändern, also Ti geschnitten Tj, das wäre ja leer. Aber wenn wir es mit dem Abschluss nehmen, dann heißt das zwei benachbarte Dreiecke. Wenn wir den Rand dazu nehmen, dann haben wir also letztlich die Ränder zweier Dreiecke, haben wir hier geschnitten. Das ist das Gleiche, wenn Sie dti mit dtj schneiden würden, weil ti und tj ist ja disjunkt. Dann ist diese Geschichte hier, ist, wenn Sie nicht im Trivialfall sind, also für i ungleich j, das ist die Tafel, die hier diese Quietschgeräusche macht, oder? Das ist von draußen. Das ist für ti ungleich j, soll sein entweder leer, also es gibt Dreiecke, die liegen einfach so weit auseinander, das hier oben links, das hier unten links, die liegen so weit auseinander, dass sie auch mit Abschluss genommen disjunkt sind, oder aber der Schnitt zweier Dreiecke soll eine ganze Kante sein. Hier zum Beispiel haben wir zwei Dreiecke, deren Schnitt eine ganze Kante ist, oder aber er soll so sein, dass der Schnitt von zwei Dreiecken eine Ecke ist. Also ist entweder leer oder eine gemeinsame Ecke oder eine gemeinsame Kante. Von Ti und Tj. Das heißt, an dieser eingekringelten Stelle hier geht tatsächlich was schief. Sie haben zum Beispiel dieses Dreieck hier und jenes Dreieck hier. Und wenn Sie die beiden schneiden mit Abschluss, dann kriegen Sie also gerade diesen Punkt raus. Und dieser Punkt ist von dem rechten Dreieck, ist das eine Ecke. Und beim linken Dreieck ist es aber keine Ecke. Das heißt, dieser Punkt ist weder eine gemeinsame Ecke noch eine gemeinsame Kante. Und das ist gerade das, was wir mit diesem Begriff regulär, also neben den Trivialitäten, dass die Dreiecke zusammen das Gebiet ergeben sollen, sich nicht überlappen sollen, ist das gerade das, der wichtige Punkt, wann wir sagen, eine Triangulierung ist regulär, wenn eben so etwas nicht passiert. Ja, die Ecken heißen auch Knoten. Und die naheliegende Geschichte wäre jetzt zu sagen, wir nehmen also stückweise lineare Funktionen auf jedem dieser Dreiecke. Dann hätten wir also eine Funktion h von t Teilmenge R2 nach r ist linear auf t falls h von x gleich a plus b mal x plus c mal y, beziehungsweise wir bleiben bei der Notation, dass wir sagen, die eine Komponente von x nennen wir x1, hier x oben 1, die andere Komponente nennen wir x oben 2, also für alle x gleich x oben 1, x oben 2 transponiert in dem Dreieck. Und dann ist klar, also anschaulich ist es Ihnen sofort klar, Sie rechnen es natürlich auch ganz leicht nach, Sie können so eine lineare Funktion auf einem Dreieck ist eindeutig dadurch bestimmt, dass Sie die Auswertung in den Gitterpunkten bekommen. Also Sie können es formal nachrechnen, indem Sie diese Geschichte hier einsetzen, haben Sie drei Unbekannte und dann setzen Sie für x1 und x2 die drei verschiedenen Punkte ein, die Sie haben, und dann kriegen Sie entsprechend drei Gleichungen für drei Unbekannte raus. Und dass diese drei Punkte wirklich ein Dreieck ergeben, wir haben Dreieck nicht definiert, aber ein Dreieck soll was ein nicht-triviales Dreieck sein, also die konvexe Hülle von diesen drei Punkten, und zwar eine nicht-triviale, das heißt eine konvexe Hülle mit einem Flächeninhalt echt größer 0. Und unter dieser Bedingung ist die Matrix des linearen Gleichungssystems, was Sie rauskriegen für A, B und C, das steht in diesem linearen Gleichungssystem, stehen gerade diese Einträge der Punkte x1 und x2 mit drin, und wenn die Ihnen linear unabhängige Vektoren aufspannen, nämlich die Verbindung zwischen dem einen Punkt und dem zweiten, dem einen Punkt und dem dritten. Wenn das zwei linear unabhängige Vektoren sind, dann wird die Matrix des linearen Gleichungssystems gerade invertierbar sein, und dann können Sie A, B und C aus Kenntnis von H von X für drei Punkte eindeutig ausrechnen. Also man sieht leicht, H ist durch Vorgabe in den Ecken von Groß T eindeutig bestimmt. Anschaulich, eine Ebene ist durch drei Punkte eindeutig festgelegt. Und dann kann man sich überlegen, dass das tatsächlich reicht an Bedingungen, damit solche Fälle nicht auftreten und dass die entstehenden Funktionen dann tatsächlich stetig werden. Ich möchte Ihnen das nur kurz zusammenfassen, ohne Beweise. Das meiste davon ist geometrisch sofort eingängig. Das glauben Sie mir geometrisch sofort, und man kann es eben auch rigoros beweisen. Und fangen wir an mit Bemerkung 3.11. Das Erste, was man leicht sich überlegen kann, ist, nun, die Gebiete, die überhaupt eine reguläre Triangulierung besitzen, die müssen damit automatisch polygonal berandet sein, denn die müssen ja eine Vereinigung sein von Dreiecken. Das heißt, mein Rand besteht aus geraden Strichen, und wir haben endlich viele dieser geraden Striche, die irgendwie zusammengesetzt den ganzen Rand von d Omega ergeben. Das heißt, diese geraden Striche haben wir, die haben jeweils irgendeinen Winkel zueinander, der gerade den Winkel aus einem dieser Dreiecke besteht. Das sind endlich viele, das heißt, die Winkel werden auch nicht beliebig klein. Und das heißt, der Rand von so einem Gebiet, was eine Triangulierung besitzt, der muss so aussehen. Und das soll auch eine gerade Linie hier sein, auch wenn Sie das vielleicht nicht sehen können. Der sieht vielleicht so aus, und diese Geschichte ist eine Lipschitz-stetige Funktion. Das heißt, wir hatten unsere Sobolev-Raumtheorie ja erst hergeleitet für C-Unendlich-Ränder und hatten dann angemerkt, dass alles, was wir gemacht haben, auch für Lipschitz-Ränder gilt. Und wenn wir eine Triangulierung haben, haben wir automatisch einen Lipschitz-Rand. Also es kann nicht sein, dass wir hier irgendwie einen Winkel haben, der beliebig an 0 Grad rangeht. Also solche Geschichten, die können am Rand nicht auftreten, weil dann könnten Sie entsprechend nicht in Dreiecke zerlegen. Also Bemerkung 3.11a. Gebiete, die eine reguläre Triangulierung besitzen, sind automatisch Lipschitz. Gemäß Bemerkung 245. Das heißt, unsere ganze Lösungstheorie gilt. Also wir können in diesen Gebieten, macht all das, was wir gezeigt haben, das klappt tatsächlich, da können wir Sobolev-Räume definieren, da haben wir diesen Randspuroperator, in diesen Gebieten können wir partielle Differentialgleichungen lösen, die haben die variationelle Formulierung, Lax-Milgram etc. Dann kann man zeigen, auch das verwenden Sie bereits auf dem aktuellen Übungsblatt, dass zu jeder regulären Triangulierung eines Gebiets Omega in R2 mit Knoten xi, i gleich 1 bis m, Funktionen existieren, die ja, die eindimensionale Spline-Basis verallgemeinern. Im Eindimensionalen können Sie ja jeden stückweise linearen Spline zusammensetzen aus solchen Funktionen, die überall 0 sind und in einem Gitterpunkt gleich 1. Das heißt, wir haben hier die stückweise lineare Funktion, die hier links 0 ist, hier rechts 0 ist und hier einen Punkt hochziehen. Das heißt, so eine sogenannte Root-Funktion. Und das Ding kann man leicht verallgemeinern auf Triangulierung von einem Gebiet, indem Sie sagen, bei dieser Triangulierung in dem Gebiet haben Sie auch irgendwo einen Knoten. Dieser Knoten ist von allen Dreiecken, die angrenzen, ist das auch ein Knoten. Oder aber die Dreiecke liegen weiter weg. Das heißt, Sie nehmen sich alle Dreiecke, die angrenzen. Und jetzt können Sie sich analog eine Funktion definieren. Stellen Sie sich das nach vorne vor, die diesen Punkt hier auf die 1 hochzieht. Und dann entsprechend in all diesen Punkten hier auf 0 bleibt, damit, weil sie stückweise linear ist, auf all diesen Rändern hier, also auf diesem Rand hier, bleibt das Ganze auf 0 und hier steht das Ganze hoch. Also gäbe sowas wie eine Pyramide mit entsprechend diesem 1, 2, 3, 4, 5 Eck als Grundfläche. Sowas könnten Sie als Basisfunktion nehmen und aus diesen Basisfunktionen, genauso wie aus diesen Hutfunktionen hier, jeden stückweise linearen, eindimensionalen Spline zusammenbauen können, können Sie entsprechend aus diesen Funktionen hier, können Sie offensichtlich jeden stückweise linearen, zweidimensionale Ansatzfunktionen zusammenbauen, indem Sie dieses Ding nehmen, immer für den Wert, den Sie gerne in diesem Knoten hätten. Auf die Art und Weise kriegen Sie in jedem Knoten den Wert, den Sie haben wollen, ohne die anderen Knoten zu stören. Damit wäre jeweils auf dem ganzen Dreieck, wo drei Knoten angrenzen, wäre die stückweise lineare Funktion eindeutig festgelegt. Das heißt, auf die Art und Weise hätten Sie eindeutig beschrieben die stückweise linearen Funktionen auf dieser Triangulierung. Also man kann zeigen, dass zu jeder regulären Triangulierung mit Knoten x1, i gleich 1 bis n stetige und auf jedem Dreieck lineare, stetige und auf jedem Dreieck lineare Funktionen, die nennt man auch in dem Fall Lambda i, weil das Lambda so schön an eine Hutform erinnert, existieren, die gerade die Eigenschaft haben, dass Lambda am i-ten Knoten, also das i-te Lambda, andersrum das i-te Lambda am j-ten Knoten ist gleich 1 für j gleich 1 und 0 ansonsten. Und jetzt können wir alles, was wir gemacht haben, für die eindimensionalen finiten Elemente, können wir jetzt ganz genauso machen für die mehrdimensionalen finiten Elemente, also zum Beispiel hier für die zweidimensionalen finiten Elemente. Wir nehmen uns diesen Raum hier als Ansatzraum, also wir definieren uns V. Das V hängt jetzt ab von unserer Triangulierung, geschwungen T ist das Erzeugnis Lambda 1 bis Lambda groß N, die entsprechend an allen Punkten, die wir haben, entsprechend hochgezogen. Das wäre also gerade der Raum der stetigen bezüglich geschwungen T stückweise linearen Funktionen. Und analog können wir das machen, wenn wir gerne Randwerte. Ja? Frage? Nicht jeder Knoten ist nur einmal dabei.
Aber jeden Knoten noch so oft, wie er in einem Dreieck vorkommt, oder?
Nee, das ist die Anzahl der Knoten. Also dieses, wenn das das Gebiet, wenn, das ist noch ein bisschen größer, also wenn das Ihr Gebiet wäre, dann hätten Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lambdas. Nämlich das Lambda, was hier gleich 1 ist und sonst überall 0, das Lambda, was hier gleich 1 ist, sonst überall 0, das Lambda, was hier gleich 1 ist, was sonst überall 0 ist.
Der auch mit der Anzahl der Dreiecke
überein, nee, aber über die Anzahl der Dreiecke, da haben wir einfach gar nichts drüber gesagt. Also Anzahl der Knoten verglichen mit Anzahl der Dreiecke ist mir zumindest jetzt erstmal keine, also gibt es erstmal keine schöne Beziehung. Also Sie können sich Gebiete malen, wo Sie, also Sie können sich ja die Dreiecke irgendwie in eine Richtung fortmalen, dann kriegen Sie für jeden Knoten ein neues Dreieck. Und Sie könnten sich aber die ganze Sache auch irgendwie recht rund malen, dann kriegen Sie mit wenig Knoten viele Dreiecke hin und umgekehrt.
Das heißt, die Funktion ist aber nicht nur auf einem Dreieck ungleich 0, sondern auf mehreren Dreiecken.
Genau, das ist der Trick, Genau, die ist nur in einem Knoten 1 und in einem anderen 0, aber der Träger von Lambda i sind mehrere Dreiecke. Also alle an den Knoten angrenzende Dreiecke. Das ist der Trick an der Sache, ist so ein bisschen dieses Hin- und Herspringen. Auf den Übungsblättern haben wir das vorbereitet. Da ist es immer sehr praktisch, wenn Sie alles dreiecksweise aufbauen. Weil später müssen Sie Integral über Omega ausrechnen, über diese Lambda-Is. Und dann zerlegen Sie das in den Integral über die Dreiecke. Das heißt, Sie gucken sich das immer dreiecksweise an. In dem Moment, wo Sie die Theorie betreiben, ist es praktischer, das knotenweise aufzubauen und zu sagen, Sie haben hier eine Basis und diese Basis hat so viele Dimensionen, wie Sie Knoten haben. Und die Dreiecke selber sind nur so die kommen eigentlich an der Stelle erst dann ins Spiel, wenn Sie anfangen, Integral über Omega auszurechnen, weil das dann das Integral über die Dreiecke ist. Und dann ist genau das, was Sie sagen, in dem Moment, wo Sie diesen Knoten hier auf 1 ziehen, haben Sie eine Funktion, die ist auf allen angrenzenden Dreiecken, ist die ungleich 0 und hier wird die überall 0 sein. Ja, was wir noch machen können ist, wenn das der Rand unseres Gebiets ist, wenn wir gerne H0, 1 approximieren wollen, also Randwerte 0 haben wollen, dann lassen wir einfach hier die Randwerte auf 0 unten, dann ist dafür gesorgt, dass die wegen der Linearität auch zwischen den Knoten auf 0 bleiben. Das heißt, wir können wieder analog definieren den Raum V0, oben geschwungen T, als Span der Lambda, derjenigen Lambda Js, die nicht zu Knoten auf dem Rand gehören, also Lambda J, so dass XJ nicht in d Omega liegt. Entsprechend, wenn Sie das, ja?
Also wenn wir so viele Lambdas wie Knoten haben, muss es auch ein M und kein Groß M sein. Wir haben Knoten von I von 1 bis M und dann haben wir auch die Lambda von I.
Ja, da haben Sie recht. Und ein Groß N, ja, danke. Genau, ein Groß N gibt es an der Stelle überhaupt gar nicht. Also wir haben Danke, nehme ich mit auf, dass ich das auch noch korrigiere. Genau, Groß N hatten wir hier die Anzahl der Dreiecke genannt. Danke, haben Sie recht, da kam vielleicht auch die Verwirrung her. Genau, also Groß N hatten wir vorhin die Anzahl der Dreiecke genannt. Hier haben wir so viele Lambdas, wie wir Knoten haben, M. Also insbesondere ist das hier ein M. Und wie viele das hier sind, wissen wir nicht, aber es sind weniger als M. Also es sind diejenigen J gleich 1 bis M, sodass die XJs nicht in D Omega sind. Und Sie haben das auf dem Übungsblatt schon gesehen, Sie können sich Programme, oder es gibt Blackbox-Triangulierer, man kann sich überlegen, für einfache Gebiete können Sie sich das natürlich gerne leicht selber schreiben, man kann sich überlegen, wie man da vernünftig dran geht, wie man Gebiete trianguliert und typischerweise, was Sie dann wissen müssen, ist, wenn Sie ein Gebiet, Sie geben dem Computer ein Gebiet, kriegen zurück eine Triangulierung und der Computer muss Ihnen dann eben sagen, welche Knoten gehören zu welchen Dreiecken und er muss Ihnen auch sagen, welche Knoten gehören zu dem Rand, beziehungsweise Sie müssen die Funktion kennen, die den Rand beschreibt, damit Sie sagen können, welche Knoten gehören zu dem Rand und welche muss ich gegebenenfalls weglassen, wenn ich gerne Funktionen mit Nullrandwerten approximieren möchte. Ja, dann kann man zeigen, das haben Sie wieder zumindest teilweise als Übungsaufgabe, Teil C, Aufgabe 5.1 ist das. Wenn Sie so eine Funktion haben, die ist ja stückweise offensichtlich C unendlich, die ist ja linear und insgesamt stetig, dann ist sowas eine H1-Funktion. Wir nennen das auch Zusammenklebesatz. Im Eindimensionalen hatten wir das schon angesprochen. Wenn Sie eine Funktion haben, die auf einem Stück H1 ist, auf einem anderen Stück H1 ist und die Spurwerte stimmen überein, da wo sich die beiden Gebiete aneinander grenzen, dann ist die zusammengeklebte Funktion insgesamt H1. Also diese Lambda J sind insbesondere H1. Das heißt, das V Tau ist eine Teilmenge, ist ein endlichdimensionaler Unterraum von H1 Omega und damit natürlich perfekt geeignet für unsere Geschichte, die wir haben, für unser Galerkin-Verfahren. Und ich schreibe es Ihnen hier nicht dazu, in der Aufgabe 5.1 haben Sie es in der Formulierung mit drin, der Gradient von Lambda J, der H1-Gradient von Lambda J, ist gerade die stückweise konstante Funktion, die Sie rauskriegen, wenn Sie auf jedem Dreieck die klassische Ableitung bilden. Das heißt, der H1-Gradient von, also der distributionelle Gradient von Lambda J, ist eine Funktion, die ist auf diesem Dreieck konstant, auf diesem Dreieck konstant, auf diesem Dreieck konstant, aber eben unter Umständen mit anderen Ebenen, mit anderen Niveaus, unterschiedliche Konstanten auf unterschiedlichen Dreiecken. Nun, und die Anwendung des Galerkin-Verfahrens auf V Tau zur Approximation von H1-Omega-Funktionen oder V0-Tau zur Approximation, V0 geschwungen T ist das kein Tau, zur Approximation von H01-Funktionen heißt auch Methode der linearen finiten Elemente. Und das ist auch gerade die namensgebende der namensgebende Teil der Methode, dass man sich eben überlegt, man zerlegt dieses Gebiet, was man da hat, in verschiedene endlich große Elemente, nämlich gerade diese Dreiecke. Und dann kann man sich überlegen, dass das, was man mathematisch macht mit dem Galerkin-Verfahren, das, da kommen die Ingenieure auch drauf, auf eine anschauliche Art und Weise. Wenn Sie zum Beispiel in der Elastizitätstechnik treten auch solche elliptischen partiellen Differentialgleichungen ein. Sie ziehen zum Beispiel, Sie haben so eine Scheibe und ziehen dann einen Punkt nach oben, der Rest folgt so ein bisschen elastisch nach. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn dieses Gebiet aus festen Dreiecken bestehen würde, das, was dann passieren würde, das ist im Wesentlichen sowas, was rauskommen würde bei dieser finiten Elemente-Methode. Oder mathematisch gesehen ist das, wie gesagt, einfach eine Approximation von einem unendlich dimensionalen Sobolev-Raum durch den entsprechenden Raum, Unterraum der stückweise linearen Funktion. Und alles, was wir zeigen müssen, damit diese Methode konvergiert, ist, dass wir zweidimensionale H1-Funktionen perfekt approximieren können durch solche stückweisen linearen Funktionen. Und dafür werden wir noch eine zusätzliche Eigenschaft brauchen. Wir werden nicht nur brauchen, dass die größte Schrittweite, also klar, das wird erst dann funktionieren, wenn die Dreiecke beliebig klein werden. Und dann wird aber noch eine zusätzliche Bedingung einkommen, dass die Dreiecke auch nicht beliebig schmal werden dürfen. Das heißt, das Verhältnis von Innenkreis und Umkreis von den Dreiecken, das darf auch nicht zu groß werden. Aber unter der Bedingung werden wir dann im neuen Jahr auch tatsächlich zeigen, dass auch dort die Voraussetzungen gelten für unsere Theorie. Das heißt, dass auch diese Methode der zweidimensionalen linearen finiten Elemente konvergiert. Ja, und damit entlasse ich Sie von meiner Seite aus in die Weihnachtsferien. Sie haben noch und auf dem Übungsblatt implementieren Sie diese Methode dann auch direkt. Sie haben alles schon in der Hand, was Sie dafür brauchen. Sie wissen, wie man Gebiete trianguliert, Sie wissen, wie man Integrale über diese Lambda-Is ausrechnet. Das haben wir alles vorbereitet. Und Sie können sich vorstellen, was das für ein Gebiet ist, was wir da über die Weihnachtspause von Ihnen triangulieren lassen oder Ihnen die Triangulierung geben und Ihnen die entsprechende Differentialgleichung drauf lösen lassen. Ja, dann wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und eine schöne Weihnachtszeit.